Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. 1998 hat Judith Herrmann mit ihrem Band Sommerhaus später Kritiker und Leser gleichermaßen begeistert und die Erzählung als literarische Kunstform neu belebt. Zwei weitere Bände mit Erzählungen sind seitdem erschienen und vor 2 Jahren Aller Liebe Anfang, ein erster Roman. Für den gab es allerdings teilweise so heftige Verrisse, dass sich daran eine Diskussion über die Maßstäbe von Literaturkritik entzündet hat. Jetzt hat Judith Herrmann einen neuen Band mit Erzählungen geschrieben, also einen 4. Band. Judith Herrmann, herzlich willkommen bei Klassik à la carte.
Guten Tag.
Nach dem Roman mussten wir ja jetzt erstaunlich kurz warten, habe ich gedacht, auf das neue Buch. Also bisher waren es eigentlich immer mindestens 5 Jahre. Diesmal waren es nicht mal ganz 2. Hatten Sie schon heimlich ein paar Erzählungen in der Schublade oder ging es ganz schnell diesmal wirklich?
Ich finde es auch erstaunlich wenig Zeit zwischen dem Roman und den Erzählungen. Und es ging diesmal aber wirklich so schnell. Also es sind keine Erzählungen aus der Schublade, sondern es sind Erzählungen, die ziemlich schnell direkt im Anschluss an den Roman entstanden sind. Ich habe sie dann mehr oder weniger fast zeitgleich, zumindest die Hälfte der Erzählungen mit dem Roman, abgegeben. Ich habe mich nach dem Ende des Romans so ganz erleichtert gefühlt und habe mit dieser Erleichterung dann ziemlich schnell eben wieder, also bin ich so zurückgekehrt zu den Erzählungen und empfand das nach der langen Strecke als ganz befreiend, wieder zu kurzen Texten zurückkommen zu können. Daran liegt es vielleicht, dass es jetzt so ein geringer Abstand ist zwischen den Büchern.
Ich weiß nicht, ob das Bild eventuell ein bisschen schief ist, aber würden Sie sagen, Sie sind eher Sprinter als Marathonläufer?
Ich bin eher Sprinter, ja. Ja, das stimmt.
Dann wollen wir mal hören, was Sie uns über den Sprint zu erzählen haben in dieser Stunde Klassik à la carte. NDR Kultur Klassik à la carte, heute mit der Berliner Schriftstellerin Judith Herrmann. Gerade ist ihr neuer Band mit Erzählungen herausgekommen, Letty Park, ein Sprintband, wenn ich noch mal ein bisschen bei dieser Sportterminologie bleiben darf. War das, Judith Herrmann, auch fast dann so eine Art Befreiungsschlag nach dem Roman, der ja, ich hatte das ja eben schon kurz erwähnt, auch nicht so ganz einfach war von der Rezeption her?
Dass es mit dem Roman nicht einfach werden würde, das wusste ich noch nicht, als ich die Erzählungen schrieb. Also die Erzählungen sind noch im ganz geschützten Raum, also so ganz alleine mit mir selber, auch mit dem Roman noch alleine entstanden. Vielleicht habe ich es ein bisschen geahnt, dass es mit dem Roman schwierig werden könnte und habe versucht, so viel wie möglich noch zu schreiben, bevor ich eben dann doch in so einen Befangenheitszustand hineingeraten könnte, der sicherlich auch entsteht durch Kritik. Ja, also so ist es gewesen. Im Nachhinein bin ich natürlich ganz froh darüber, dass die Erzählungen auch noch so in dieser Zeit vor der Zäsur, es war schon in gewisser Hinsicht eine Zäsur für mich, einige Kritiken zu Aller Liebe Anfang oder insbesondere natürlich eine Kritik zu Aller Liebe Anfang, dass die Geschichten zum Teil vor dieser Zäsur entstanden sind.
Würden Sie trotzdem sagen, also diese eine Kritik, auf die Sie jetzt wahrscheinlich anspielen, stand in der FAZ, Judith Herrmann kann nicht schreiben und hat nichts zu sagen, also jetzt so sinngemäß formuliert, darüber hat sich ja dann auch eine Diskussion entsponnen, ob man sowas überhaupt so schreiben darf. Würden Sie so weit gehen zu sagen trotzdem, dass sie das ein Stück weit auch beschädigt hat?
Nee, also beschädigt hat es mich nicht, aber man kann es trotzdem nicht von sich wegschieben. Es erwischt einen einfach 100%, ja. Also es ist ein bisschen, fühlt sich ein bisschen wie ein Unfall an. Ich weiß natürlich nie, was mich erwartet, wenn ein Buch erscheint und dann Literaturkritik auf dieses Buch zukommt oder auf das Buch stößt. Und man ist schon auch auf schwierige Kritiken eingestellt. In dem Fall war die Kritik ja wirklich komplett vernichtend und auch im ganzen Tonfall absolut, also so, wie soll ich sagen, ja fast schon von so Hass erfüllt oder so, dass das natürlich etwas ist, was einen wirklich so umhaut, ja? Oder was mich damals umgehauen hat. Ich habe eine ganze Weile versucht, die Kritik nicht zu lesen, aber weil sie, wie Sie ja eben auch richtig zitiert haben, zwei sehr prägnante Einstiegssätze hat, mit denen ich auch ständig konfrontiert worden bin. Also ich bin damals dann ständig gefragt worden, wie ist es, diese beiden Sätze zu lesen, kann nicht schreiben, hat nichts zu sagen, kam ich irgendwann nicht drum herum, ja, mich doch der Kritik so ganz und gar zu stellen oder sie eben ganz zu lesen. Und das ist eine Zäsur natürlich, aber beschädigen tut das nicht, sondern es macht, es gibt so einen ganz merkwürdigen Prozess, durch den man dann so durchgehen muss und am Ende macht es einen tatsächlich ein Stück weit freier, weil es Worst Case ist, nicht, weil es schlimmer im Grunde nicht kommen kann. Und dann kann man es aber auch hinter sich lassen und hat dann ein bisschen das merkwürdige Geschenk bekommen, ja, also so einmal durchgegangen zu sein durch dieses Fegefeuer, was das natürlich auch bedeutet. Und das heißt, dass man später weiß, so schlimm wird es nicht nochmal kommen. Das kann man eigentlich nicht steigern. Und das bedeutet, dass man für die Bücher, die danach erscheinen, ja, eine Art von Vogelfreiheit hat, nicht? Man ist eben, ja, man ist ein Stück weit mehr für sich.
Gab es denn, weil Sie sagten, Sie waren ganz froh, dass ein Großteil der Erzählungen, 17 sind es insgesamt, schon in diesem Schutzraum entstanden sind, dann irgendwo ein Bruch in diesem Entstehungsprozess? Ich habe ihn beim Lesen nicht gespürt.
Nee, den gab es auch eigentlich nicht. Also ich habe die Erzählung abgegeben und habe meinen Lektor mehr oder weniger gefragt, könnte ich solche Erzählungen machen, die erzählen, ich gebe dir jetzt hier acht Beispielerzählungen. Die Erzählungen sind ja sehr, sehr kurz und sie sind sehr knapp und sie haben eben so ein Motiv der Leerstelle und des Reduzierens, von dem ich natürlich einerseits total überzeugt war, andererseits doch auch aber unsicher, ob ich so weit reduzieren darf, ob das trotzdem steht. Und nachdem ich also die Zustimmung bekam meines Lektors, habe ich einfach weitergemacht. Also es gab 8 als Beispiel und die anderen sind dann doch einfach so fortlaufend entstanden. Es ist mir immer wichtig, dass die Erzählbände alle, also auch die anderen, dass das eben keine Erzählbände sind, die jetzt aus verschiedenen Schubladen zusammengestellt sind, sondern dass die doch irgendwie alle so zueinander gehören, die Geschichten in sich zueinander gehören. Bei Alice war das ja sehr deutlich, weil es eine Protagonistin in allen 5 Erzählungen gab. Jetzt gibt es unterschiedliche Protagonisten in 17 Erzählungen, aber die Geschichten gehören trotzdem von der ersten bis zur letzten zueinander. Also sie gehören zu einer Zeit in meinem Leben, vielleicht so.
Welches war denn die erste Geschichte? Also die Geschichte, die Sie zu...
Cool. Die
cool, auch mit dem auch tatsächlich das Buch beginnt.
Genau.
Es ist eine Geschichte über ein Wir. Man weiß nicht, wie viele Menschen es eigentlich sind. Vielleicht ein paar, vielleicht mehr, die eben Kohlen geliefert bekommen für einen langen, harten Winter und die in den Stall bringen müssen und dabei Hilfe bekommen von einem kleinen Jungen, 4 Jahre alt, der gerade seine Mutter verloren hat. Weil Sie ja gerade sagten, es gibt so ein Grundmotiv. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welches ist es eigentlich? Ist es Einsamkeit? Ist es dieses noch nicht genau wissen, woher kommen, woher gehen, in gewisser Weise in so einem Art Zwischenzustand verhaftet sein?
Ja, vielleicht ist es das auch. Ich weiß, also ich habe so für mich natürlich mein Motiv oder meinen roten Faden durch die Geschichten, der ist aber auch so ein bisschen so etwas wie so mein persönlicher, von dem ich auch eigentlich nicht erwarte, dass man den teilt oder so. Also ich würde mir eigentlich, vielleicht auch, weil die Geschichten so durchlässig gearbeitet sind, so wünschen, dass man sich, die haben eigentlich vielfältige Motive, also dass man sich vielleicht so ein Motiv so raussucht, was mit dem Leser persönlich zu tun hat. Es gibt in dieser Geschichte Kohlen einen Satz über diesen kleinen Jungen, der gerade seine Mutter verloren hat. Der heißt ungefähr so, dass dieser kleine Junge so aussieht, als würde ihm eine unsichtbare Hälfte fehlen. Als würde ihm eben genau eine Hälfte fehlen. Auf der anderen Seite sieht er aber auch so aus wie einer, der eine halbe Glorie um sich herum hat. Das ist vielleicht ein zentraler Satz in der Geschichte, der darauf verweist, dass die Dinge natürlich immer sowohl als auch sind, nicht? Und dass sie eben, vielleicht auch so wie bei der Kritik von Edo Rehns, dass sie eben eine helle und eine dunkle Seite haben oder dass sich in Schwierigkeiten und in Krisen immer auch so Auswege verbergen oder Möglichkeiten, In einer anderen Geschichte heißt es dezidierter, dass man die Dinge immer so oder so sehen kann. Man kann sich immer eigentlich entscheiden. Das wäre schon ein Motiv, also die Wandelbarkeit von Wahrnehmung vielleicht, ja. Ein anderes Motiv ist Erwartung. Es ist mehr oder weniger sowas wie ein altes Motiv. Das taucht schon im Sommerhaus später auf. Da leben die Leute immer in Erwartung vom ganz großen Ding und schieben alles, was ihnen passiert, relativ achtlos beiseite, weil sie irgendwie denken, das käme jetzt, das eigentlich Große muss ja noch kommen. In diesen Geschichten sind die Leute 20, 25 Jahre älter und haben schon durchaus was begriffen, weil sie haben begriffen, dass das ganz große Ding letztlich eigentlich gar nicht kommt, ja, sondern dass es darum geht, die kleinen Dinge wahrzunehmen, von Tag zu Tag wahrzunehmen und die auch so zu achten. Sowas wären mögliche Motive der Geschichten, ja.
Wir sinnieren noch mal ein bisschen nach Musik und dann sprechen wir weiter. Musette pour Fritz, eine Hommage an Fritz Kreisler, hier gespielt von den Philharmonics. Judith Hamann, Sie haben gerade ein bisschen erzählt von den Texten, was für Themen für Sie da drin eine wichtige Rolle spielen. Als ich diese 17 Geschichten gelesen habe, habe ich mich gefragt, sind das auch letztendlich Figuren, die einfach immer mit Ihnen älter werden, die Sie dann immer wieder treffen, an jeweils anderen Orten, in anderen Konstellationen?
Ich glaube schon. Ich glaube, es sind zum Teil älter gewordene Protagonisten aus Sommerhaus später, ja. Also ich schreibe ziemlich eng an meinem eigenen Erleben entlang, ja. Oder es gibt für jede Geschichte so etwas wie ein autobiografisches Zentrum. Also es ist jede Geschichte doch immer sehr eng gebunden an einen selbst erlebten Moment oder an eine Begegnung und dann durchaus auch an Menschen, mit denen ich lebe oder die ich kenne oder denen ich begegnet bin. Die Umsetzung ist dann durchaus autofiktiv, also die entspricht nicht der gewesenen Wirklichkeit, sondern die Geschichte greift das schon aus der Wirklichkeit heraus und schreibt es um oder formt es um. Und manchmal auch so, wie eine Geschichte in Wirklichkeit nicht gewesen ist und ich mir aber gewünscht hätte, dass sie hätte sein mögen oder so. Aber die Figuren, die Charaktere sind mir durchaus vertraut. Also sie sind mir aus meinen Büchern, aus meinen vorherigen Büchern und aus meinem Leben vertraut, ja.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also es ist ja ein ganzes Universum von Figuren, das uns immer wieder begegnet. Also wenn man jetzt auch auf die ganze Hermannsche Welt zurückblickt und allein in diesen Erzählungen, es sind 17 Stück, dadurch, dass sie alle sehr kurz sind, also ich glaube keine länger als 15 Seiten, ist auch das wieder eine ganze Welt von Figuren. Haben Sie tatsächlich dann manchmal auch sowas wie vielleicht ein Haus im Kopf, in denen die alle zu Hause sind oder eine Stadt, in der die wohnen, irgendwo?
Nee, das habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich fand ganz schön, dass Sie in Bezug auf das Wir, in dem die Erzählung, die erste Erzählung des Buches Kohlen geschrieben ist, dass Sie gesagt haben, Sie wüssten nicht genau, wie viele dieses Wir wäre. Also das stimmt, es können eben 2 sein, es können aber auch 8 sein oder 7. Eine Gruppe, sowas wie ein Stamm. Ich weiß noch, dass mich, als ich Sommerhaus später geschrieben habe, da gab es den Ausdruck der urbanen Stämme, Urban Tribes, dass das eben so neue Familien wären, also dass Familie eben irgendwie eine ganz andere Bedeutung bekommt in unserer Gesellschaft, dass die sich so ein bisschen auflöst und dass sich stattdessen eben so Menschen zusammenfinden zu so etwas wie einem urbanen Stamm. Das hat mich damals sehr beeindruckt und ich hatte das Gefühl, oder vielleicht war es auch eher der Wunsch, auch selber einen urbanen Stamm zu gründen oder Mitglied eines urbanen Stammes zu sein. Ein bisschen so was ist es vielleicht, ja. Also es gibt vielleicht so eine Art Stamm von Figuren, die in allen Büchern und in allen Geschichten jetzt dann doch immer wieder so auftauchen in veränderten Gestalten, aber trotzdem so mit so gleichen Herzen oder Zentren. Und wenn ich die in einem Bild zusammenfassen wollte, dann würde ich nicht das Haus nehmen, sondern eben so etwas, also so ein Bild eines Stammes. Ich würde den vielleicht nicht mehr urban nennen, aber ein Stamm ist es trotzdem.
Diesen Figuren sind eine ganze Menge Illusionen abhanden gekommen im Laufe der Jahre, oder?
Ja, wobei ich dann sagen würde, nicht diesen Figuren, sondern also uns, dem Menschen im Leben, oder? Also das ist, glaube ich, sowas. Ich finde es auch überhaupt nicht tragisch. Also es ist es hat was zu tun mit Erwartungen, die man gehabt hat, als man jung war, und mit den Erfahrungen, die man macht im Laufe der Jahre, mit diesen Erwartungen zu leben und umzugehen und dann mit Mitte 40 festzustellen, was aus den Erwartungen geworden ist. Und festzustellen, dass es eine bestimmte Art von Wunscherfüllung nicht gibt oder nicht gegeben hat. Und das finde ich gar nicht schlimm. Also deshalb ist immer dieser Ausdruck, dass einem so Illusionen genommen werden oder dass es sowas von enttäuschter Erwartung ist. Für mich stimmt das gar nicht so richtig, sondern es ist eher so ein Zurechtrücken an Wissen oder so. Also dass man eben begreift, dass es eine bestimmte Art von Wunscherfüllung im Leben nicht geben wird. Das heißt aber nicht, dass es stattdessen nichts gibt, sondern das heißt einfach, dass man mit dem, was man hat, anders umgehen muss oder gut und achtsam umgehen sollte.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, die kleinen Dinge werden irgendwie wichtiger. Trotzdem ist es mir so gegangen beim Lesen der Geschichten, dass ich dachte, eigentlich ist es doch irgendwie traurig. Es ist viel von Beziehungen die Rede, die auseinandergehen, von Freundschaften, die kaputt gehen, von ja, Hoffnung, die man vielleicht nicht mehr hat. Und manchmal habe ich mich gefragt, worauf freuen diese Figuren sich eigentlich noch?
Es ist merkwürdig für mich, dass ich, und ich finde es aber irgendwie auch ganz schön, dass ich, das musste ich bei Sommerhaus später auch schon immer erklären. Also so diese, bei Sommerhaus später musste ich auch immer sagen, warum sind die so melancholisch, warum sind die depressiv, wovon leben die eigentlich, wie geistern die so durch die Welt? Und dann kann man dann sehen, dass jetzt in Letty Park das tatsächlich wahrscheinlich, also so Fortgänger dieser Figuren aus Sommerhaus später sind, weil ich das überhaupt nicht als aussichtslos oder melancholisch oder so traurig empfinde, sondern das Gefühl habe, dass die sich natürlich schon mit Vergangenheit beschäftigen und mit gewesenen Freundschaften und mit Beziehungen, die zerbrochen sind, aber dass das von diesen Figuren angesehen wird als ein Teil der Arbeit, die es bedeutet, Freundschaften zu führen, Beziehungen zu halten, an Liebe zu glauben und so weiter und so weiter. Also das ist dieser Begriff, dass Freundschaft Arbeit ist, dass Beziehung Arbeit ist. Von dem habe ich nichts gewusst, als ich 20 war. Und die Figuren in Sommerhaus später wussten davon auch nichts. Aber die Figuren jetzt wissen davon was und vielleicht ist es das, worauf sie sich auch freuen.
Nuria Rial sang die Bach-Arie »Bist du bei mir«. Sie wurde begleitet vom Kammerorchester Basel unter der Leitung von Julia Schröder. NDR Kulturklassik à la carte mit der Schriftstellerin Judith Herrmann. Ich habe ja schon, glaube ich, deutlich gemacht, für mich sind ganz viele der Geschichten in diesem Band ähnlich. Sie haben selber darauf verwiesen, wie bei Sommerhaus später, von Melancholie durchzogen. Auf eine würde ich gerne noch mal genauer zu sprechen kommen, weil ich die sehr mochte. Die heißt Zeugen, erzählt von zwei Ehepaaren, die in einem Fischrestaurant sich zum Essen treffen. Und einer, Henry heißt er, glaube ich, erzählt eine Geschichte, wie er einmal Neil Armstrong getroffen hätte. Also der Mann, der auf dem Mond war, und diese Begegnung mit dem Mond, sag ich mal, hat ihn eigentlich verändert. Er reist jetzt durch die Gegend und erzählt immer wieder davon, wie der Mond ihn verändert hat und vor allen Dingen von diesem Blick, den er von oben auf die Erde hatte. Ich weiß nicht, ob Sie mir diese paar Sätze vielleicht kurz mal vorlesen möchten, Judith Herrmann?
Er hat sein Glas gehoben, also Neil Armstrong hat sein Glas gehoben und gesagt, ich könne mir in keiner Weise vorstellen, wie es sei, auf dem Mond zu stehen und die Erde zu sehen, diesen Wassertropfen im Universum schweben zu sehen, so alleine und so zerbrechlich in der Finsternis. Ich könne mir nicht vorstellen, wie schwer es für ihn gewesen sei, zu dieser Erde zurückzukehren.
Würden Sie verraten, Was da der autobiografische Moment war? Oder hat es tatsächlich mal auch so einen Blick gegeben aus dem Himmel auf die Erde für Sie, der Ihnen plötzlich klar gemacht hat, mein Gott.
Dem Mond?
Nein,
ich war noch nie auf dem Mond und die autobiografischen Momente der Geschichten darf man nicht verraten. Das hat mir mal Katja Lange-Müller gesagt, ganz am Anfang, als ich nämlich noch dachte, das könne man einfach so machen und immer sagen, was der Auslöser der Geschichte gewesen ist. Da ist sie mir ziemlich ins Wort gefallen und hat sehr ernst und sehr, sehr, sehr eindrücklich und nachdrücklich gesagt, das täte man nicht. Man müsse das unbedingt als ein Geheimnis bewahren, weil es natürlich so ein bisschen das Geheimnis der Geschichte ist. Und das stimmt, habe ich jetzt auch verstanden. Man kann aber so ganz schön, man kann es umdrehen und den Leser fragen, was würden Sie denken, ist für mich der autobiografische Moment der Geschichte gewesen? Und das, was dann dabei herauskommt, ist mehr oder weniger der Initiationsmoment des Lesers, ja, sich überhaupt mit der Geschichte zu beschäftigen. Das finde ich, ist etwas, was mich ganz glücklich macht manchmal. Ich hatte sowas mal in der Schule in einem Gespräch mit Schülern über Sommerhaus später. Und da ging es auch um die autobiografischen Momente und um den autobiografischen Initiationsmoment für die Erzählung Sonja. Und da meldete sich eine Schülerin ganz aufgeregt und so ganz war sehr wichtig für sie und sagte, dass sie das wisse. Sie hätte das herausgefunden, was der autobiografische Satz sei in dieser Geschichte. Und dann hat sie ihn gesagt und das war der Satz, sie ging kerzengerade und sah von hinten aus wie ein kleiner roter Stock. Und das war für sie absolut der Moment, in dem die Geschichte sie offenbar erwischt hat. Ja? Und darüber habe ich mich damals sehr gefreut und dachte, dass das wahrscheinlich für alle Geschichten gilt. Also wenn es in dieser Geschichte Zeugen einen Satz gibt, der sie als Leser erwischt, dann ist das der Initiationsmoment, auch wenn er vielleicht mit meinem nichts zu tun hat. Aber es ist der, in dem man sich trifft.
Sie führen mich ja hier quasi gerade so ein bisschen durch Ihre Geschichten, indem ich erzähle, was ich empfunden habe. Das finde ich ganz interessant. Sie haben mir wahrscheinlich gerade meinen Kernsatz aus dieser Geschichte vorgelesen. Und insofern ist es auch immer schon ganz klar ein Spiel mit dem Leser, oder?
Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen ein Spiel. Oder also Spiel klingt vielleicht zu provokativ. Es ist irgendwie doch eine Aufforderung an den Leser, sich so wirklich irgendwie einzulassen. Ich glaube, es ist fast ein bisschen schwer, über die Geschichten zu sprechen, weil sie eben wirklich sehr offen sind und weil sie sehr, sehr viele Leerstellen haben und mich bringt das dann im Gespräch in Bedrängnis und ich bringe wiederum sie in Schwierigkeiten, weil ich die Leerstellen als Leerstellen lassen will und gleichzeitig kann man aber fast nicht über die Geschichten sprechen, ohne sie dann doch mit Bedeutung aufzuladen. Also sie haben natürlich Bedeutung, also die Leerstellen wünsche ich mir ja gefüllt. Ich möchte ja nicht, dass die leer bleiben, sondern ich möchte schon, dass man als Leser da so hineingezogen wird und die dann wiederum füllt mit dem, was man sich eben vorstellt. Ja.
Woher kommt diese große Lust an der Reduktion? Immer weniger, immer früher, ja, noch eher aufhören vielleicht?
Das habe ich mich auch gefragt und weiß es nicht. Es kann sein, dass es jetzt das sehr stark Reduzierte, dass das aus der Arbeit am Roman kommt. Also aus der langen Strecke und auch aus der Belastung, die diese lange Strecke bedeutet hat und aus der Anstrengung, die das so mit sich gebracht hat, so da so wieder rausgekommen zu sein und dann zu denken, und jetzt mache ich ganz kurze Sachen, ganz kleine, knappe Sachen. Das glaube ich, das ist eng aneinander gekoppelt. Dann hat das vielleicht auch was mit Gesellschaft zu tun, mit der Zeit, in der wir leben, mit der Tatsache, dass das alles nicht reduziert ist, sondern dass es von allem eigentlich
zu viel gibt
auf so eine bestimmte Weise. Das will ich jetzt überhaupt gar nicht politisieren oder drauf bestehen, aber schon so ein Bedürfnis nach Ordnung, nach Reduktion, nach wenigen Dingen, all das spielt da bestimmt mit hinein.
Ist das etwas, was möglicherweise auch auf Ihr Leben zurückwirkt oder ist das Bedürfnis nach wenig, nach Reduktion dann etwas, was sich vor allen Dingen im Schreiben niederschlägt?
Ich wünsche mir mein Leben, ich wünsche mir zum Beispiel also meine Umgebung, ja, wünsche ich mir oftmals an Dingen, an Gegenständen oder so leerer, als sie es ist. Ich wünsche mir zum Beispiel oft ein ganz leeres Zimmer, in dem nur ein Stuhl steht und ein kleiner Tisch und drei Bücher auf dem Tisch und eine Lampe. Habe ich aber nicht. Also ich habe, es ist alles und überall sehr voll und ich kann mich unglaublich schlecht von Dingen trennen und ich hänge irgendwie an so viel, viel kleinem Zeug und habe immer so, ich bin sehr abergläubisch, ja. Also deshalb gibt es auch so viele Dinge, denen ich irgendeine merkwürdige, durch nichts zu begründende talismanische Bedeutung zumesse und so. Und all das wünschte ich mir manchmal, dass ich das lassen könnte, dass ich mich davon verabschieden könnte. Gelingt mir aber bei weitem nicht so gut, wie ich es mir wünsche.
Das heißt, Sie schaffen es eigentlich nur beim Schreiben.
Genau, ich schaffe es beim Schreiben. Und das hat aber was, manchmal reicht das irgendwie auch aus. Oder das ist sehr erleichternd oder sehr schön, dann im Schreiben so eine Klarheit und Reduktion herbeiführen zu können, zu der man im Alltag, im Leben nicht in der Lage ist. Und das gilt für vieles in den Geschichten. Ja? Also die Figuren sind manchmal zu Schritten, zu Aussagen, zu Sätzen, zu Handlungen in der Lage, zu denen ich nicht in der Lage bin und es gerne wäre. Und die Figuren tun es statt meiner und trotzdem für mich.
Joshua Bell und Chick Corea mit ihrer Variante von Green Sleeves. Judith Herrmann, Sie haben ja unter anderem auch mal Musikwissenschaften studiert. Ihre Texte haben ja auch eine große Musikalität. Ist es auch tatsächlich so, dass Musik manchmal Einfluss hat auf das Schreiben, also dass Sie Musik hören, während Sie schreiben, oder brauchen Sie auch während des Prozesses die totale Reduktion?
Ich könnte überhaupt nicht Musik hören, wenn ich schreibe. Also ich schreibe in meiner Berliner Stadtwohnung, da ist es jetzt nicht unbedingt leise, aber es ist eben eine ganz, ganz normale Alltagsakustik. Und Musik könnte ich nicht hören beim Schreiben. Ich höre, je älter ich werde, immer weniger Musik. Aber trotzdem habe ich eine bestimmte Vorstellung von Sprache, die ich durchaus als musikalisch beschreiben würde. Also ich habe eine bestimmte musikalische Vorstellung von meinem Sprachrhythmus oder vom Duktus der Sprache der Geschichten. Und ich lese mir die Geschichten beim Schreiben oder wenn sie im Großen und Ganzen fertig sind, laut vor. Und ich lese sie mir immer wieder und so lange laut vor und schiebe dabei die Sätze und verschiebe die Interpunktionen, bis dieser bestimmte Rhythmus, den ich mir eben vorstelle, sich einstellt. Und das hat was mit musikalischer Vorstellung von Sprache zu tun, ja. Mhm.
Und hat dann jede Geschichte auch ihren ganz eigenen Rhythmus, der dann quasi aus ihr kommt? Oder sind sie irgendwo unbewusst immer auch auf der Suche nach diesem, was ich jetzt mal so als Hermann-Sound beschreiben würde?
Das weiß ich nicht genau. Es gibt, ich glaube, es gibt für alle Geschichten von Anfang an, für alle Bücher, ein und dieselbe Sprache oder ein und denselben Ton. Ich glaube, dass der sich auch ein bisschen so verändert oder so mit mir wächst oder so. Aber so die Grundstruktur des Tons ist vielleicht die gleiche. Ich könnte den gar nicht richtig beschreiben. Ich könnte das nicht konkreter sagen. Es ist sowas wie, als würde ich mich einsingen oder als würde ich eben einfach einen bestimmten Ton anschlagen, über den ich überhaupt erst ins Schreiben hineingelange. Ja? Also als könnte ich eben nur in diesem einen Ton überhaupt schreiben. Wenn ich den nicht treffe, komme ich auch nicht in die Geschichte hinein. Von daher kann man vielleicht sagen, dass alle Geschichten denselben Ton haben oder dieselbe Sprache.
Wir treffen ja auch alle diese Figuren so in einer relativ überschaubaren Welt. Also ich habe manchmal so das Gefühl, ein Außen wird nur sehr begrenzt zugelassen. Also mir ist es wirklich aufgefallen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte hieß. Ich glaube, Träume, da wird erzählt von einer Frau, die regelmäßig ihren Psychiater oder einen Psychiater besucht. Und da ist es fast das einzige Mal, wo es darum geht, dass immer mehr Flüchtlinge kommen, um Schiffskatastrophen, Erdbeben, Opfer, Dürreprognosen, Klimagipfel, Seuchen und Massaker versetzen sie in eine Angst, die etwas Irrationales hat und jeden Tag größer wird. Das ist mir so aufgefallen, vielleicht weil es die einzige Geschichte war, in der so etwas vorkam.
Also es liegt ja im Wesen einer Kurzgeschichte, dass man über das Vorher und das Nachher wenig weiß, nicht? Und über dass man sich diese Umwelt, in der die Protagonisten der Kurzgeschichte stehen, selber vorstellen muss. Wenn ich hinzufügen würde zu dieser Geschichte Träume, was genau auf Klimagipfeln verhandelt wird und um welche Seuche es sich handelt, die gerade die Welt heimsucht und welche Dürrekatastrophe in welchem Land stattfindet, dann könnte es keine Kurzgeschichte sein, dann müsste es eben ein Roman sein. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich die ganze Zeit über beim Schreiben darüber nachgedacht, inwieweit ich verpflichtet bin, die herrschenden Verhältnisse in diese Kurzgeschichte mit hineinzunehmen und was für Möglichkeiten ich habe. Es gibt noch eine andere, ebenso kleine Stelle in einer anderen Geschichte, in der Titelgeschichte Letty Park. Da zitiert jemand die Schlagzeilen der Zeitung und das ist auch ein bisschen ein tagesaktuelles Ding. Beide Sachen waren mir sehr wichtig und dieser kleine Absatz in Träume, den Sie zitiert haben, der ist wichtig, weil er die Geschichte natürlich dann doch in der Zeit, in der sie spielt, verhaftet und weil er ausdrückt, dass diese Figur und dass somit eben alle drumherum selbstverständlich beteiligt sind an all dem, ja, und sei es auch nur theoretisch. Das ist das, was ich machen kann, wenn ich mich dafür entscheide, Kurzgeschichten zu schreiben. Eine Kurzgeschichte, die all das fasst, also die jetzt beispielsweise die Flüchtlingsproblematik fasst, wäre sicherlich eine Herausforderung, ja.
Aber jetzt keine, der Sie sich unbedingt gerne stellen würden.
Bisher habe ich mich dem jedenfalls nicht, habe ich nicht gedacht, dass ich das kann. Denke ich jetzt auch gerade nicht. Aber ich weiß es nicht, vielleicht kann man auch das, ich weiß es nicht. Aber es ist natürlich so, dass beim Schreiben, je angespannter die Lage wird, und das ist ja der Fall in den letzten Jahren, ist es ja durchaus eine sehr angespannte politische Lage weltweit. Und wenn ich das vergleiche mit den Jahren, in denen ich Sommerhaus später geschrieben habe, da waren um mich herum ja im Grunde nur sehr positive und Hoffnung machende und sehr, sehr bestärkende politische Erlebnisse, nicht die ganze Welt war getragen vom Fall der Mauer, immer noch Mitte der 90er Jahre, von der friedlichen Revolution. Und jetzt ist es natürlich total anders. Und selbstverständlich sitze ich am Schreibtisch und frage mich, ja, also inwieweit diese Welt, diese Außenwelt Einzug halten muss in den Text. Und bisher bin ich eben so weit gekommen, wie zu so kleinen Stellen wie dieser Geschichte.
Meinen Sie, das wird sich dann noch weiter verändern? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl?
Mein Gefühl sagt mir da ehrlich gesagt nichts. Es gab mal ein Gespräch mit Günter Grass, da ging es um dezidiert politisches Schreiben und das ist 20 Jahre her, nein, das ist 15 Jahre her und Grass sagte damals, dass man sich das nicht aussuchen könnte, politisch schreiben oder nicht, sondern dass es, wenn es so weit sei, von ganz alleine politisches Schreiben geben würde. Ich fand das beruhigend und dachte, dass es dann eben so, ja, kommt oder nicht kommt.
Edvard Grieg, Der letzte Frühling, zwei elegische Melodien für Streichorchester, hier gespielt vom NDR Elbphilharmonieorchester unter Heribert Beißel. Das ist für mich so eine richtige Sehnsuchtsmusik. Wenn Sie jetzt könnten, Judith Herrmann, wohin würden Sie vielleicht einfach aufbrechen wollen?
Ich war gerade 2 Wochen in Irland, auf Eckel Island, an der äußersten Westküste der Insel. Das war so ausgesprochen schön dort im Frühling, dass ich sehr schweren Herzens weggegangen bin und nach Berlin gekommen bin, um jetzt eben auch mit dem Buch auf Lesereise zu gehen. Da würde ich tatsächlich gerne wieder hin zurück. Also es ist so eine sehr, sehr schöne, ganz klare, ganz helle, frühlingshafte Welt gewesen. Das hat mir gut gefallen. Das fiel mir ein, wenn Sie mich fragen, wo ich hin wollte gerade.
Weil es schon auffällig ist, Sie sind in Berlin geboren und immer eigentlich hier geblieben. Sie waren zwischendurch mal in den USA für eine begrenzte Zeit, aber immer wiedergekehrt. Gibt es manchmal auch eine Sehnsucht raus aus der Stadt?
Ja, die gibt es, aber die ist noch nicht so ausgeprägt, dass ich das umsetzen würde. Ich habe auch ein schulpflichtiges Kind und ich bin aus familiären Gründen ganz eng, auch mit meinen Eltern und Geschwistern, ganz eng an Berlin gebunden. Und Berlin ist sicherlich auch eine Stadt, die es einem schwer macht, wegzugehen und so den Ort zu wechseln. Man hat früher immer so mit so einer gewissen, mit schon einem gewissen Hochmut gesagt, wenn du aus Berlin kommst, wo in Deutschland solltest du dann leben wollen, fiel einem nichts ein. Also bin ich damals Mitte der 90er Jahre nach New York gegangen, in der Annahme, dass ich hatte schon das Gefühl, ich müsste vielleicht mal weggehen, ja, und ging nach New York und kam dann aber zurück und hatte verstanden, dass ich tatsächlich also einfach eine Berlinerin bin und in Berlin lebe und sicherlich auch bleiben werde, obwohl die Stadt sich doll verändert und einen in gewisser Weise vielleicht auch so ein bisschen an den Rand drängt. Ich verreise ganz viel oder ich reise viel. Also ich bin oft weg und komme dann aber sehr gerne zurück.
Sie gehen ja jetzt auf Lesereise. Es sind ganz viele Städte, die Sie besuchen werden im Juni, auch noch im Juli mit dem neuen Band Letty Park. Macht das Spaß?
Sowohl als auch. Also die Lesungen sind schön. Das Lesen macht Spaß und der Kontakt mit dem Publikum und die Begegnungen mit dem Publikum sind schön. Das ist ja eigentlich was ganz Unwahrscheinliches, nicht so dem Leser zu begegnen oder mit Menschen darüber zu sprechen, wie die das Buch gelesen haben oder was sie im Buch verstanden oder gefunden oder auch nicht gefunden haben. Das ist das Schöne. Das Anstrengende ist das Alleine sein und die Schwierigkeit, sich dann auch wirklich so in jeder Stadt ein bisschen etwas Sinnvolles einfallen zu lassen und die Disziplin aufzubringen, vielleicht in ein Museum oder in eine Kirche zu gehen oder manchmal gehe ich ins Schwimmbad. Man neigt zu so einer gewissen komischen Verwahrlosung auf so einer Lesereise. Man hat viel Heimweh und das gibt so eine bestimmte Art von Trostlosigkeit. Aber das ist tatsächlich so der Tag. Und wenn man dann am Abend angekommen ist und in der Lesung angekommen ist, dann ist es gut.
Was lesen Sie, wenn Sie unterwegs sind, außer dass Sie Ihr eigenes Buch vorlesen?
Ich habe immer Bücher dabei. Ich bin tatsächlich auch keine E-Book-Leserin und werde es nie sein. Also auch das Gewicht der Bücher nehme ich in Kauf. Jetzt zurzeit lese ich gerade irische Erzählungen und ein sehr, sehr schönes, sehr altes, klassisches Buch, den Radetzky-Marsch von Josef Roth. Und das finde ich so schön, dass ich es ganz langsam lese und es mich tatsächlich auf die ersten Tage der Lesereise noch begleiten wird.
Judith Herrmann, vielen Dank.
Ich danke auch.
Die Geschichten in dem Buch Letty Park können Sie relativ schnell lesen, wenn Sie möchten. Sie sind relativ kurz, aber dafür haben Sie 17 Mal Gelegenheit, wieder neu einzusteigen. Das Buch ist wie die anderen Bücher von Judith Herrmann auch im Fischer Verlag erschienen. Und es gibt auch die ungekürzte Lesung von Judith Herrmann selbst gelesen. Das ist im Hörverlag erschienen. Das war Klassik à la carte. Mein Name ist Katja Weise.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.